brothers and sisters, we welcome you
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie sehr herzlich zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft willkommen. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, uns mit Ihnen zu versammeln und über die Geburt, das Leben und die Mission unseres Erretters und Erlösers Jesus Christus nachzudenken. Präsident Russell M. Nelson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Andacht zu leiten. Für die Musik bei dieser Andacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Richard Elliott. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Herbei, o ihr Gläubigen«. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Milton Camargo, erster Ratgeber in der Sonntagsschulpräsidentschaft.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar dafür, dass wir uns heute Abend gemeinsam versammeln und die Geburt deines Sohnes feiern können. Wir sind dankbar für die Liebe, die er uns entgegenbringt, für seine Barmherzigkeit und für alle Segnungen, die wir durch sein Sühnopfer empfangen. Wir bitten dich darum, dass dein Geist bei uns sein möge, dass wir aus dem lernen, was wir hören und fühlen, dass wir besser vorbereitet sind, dir besser zu dienen, besser zu sein und deinen Willen zu tun. Wir bitten dich, uns alle, die wir hier sind, zu segnen, dass wir einen Teil deines Lichts empfangen können, das Licht des Erretters, dass wir dieses Licht besonders in diesem besonderen Monat verbreiten können, da wir der Geburt Jesu Christi gedenken. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Uns ist ein Kind geboren«. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Schwester Joy D. Jones, der Präsidentin der Primarvereinigung, und anschließend von Elder Patrick Kieran von der Präsidentschaft der 70er zu hören. Nach Präsident Kierans Worten singt der Chor »Christmas bells are ringing, hail the Savior's birth«. Danach spricht Elder Ulysses Suarez vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
One year, about 3 days before a childhood Christmas, my husband Rob
discovered two of his... Als mein Mann Rob noch ein Kind war, ertappte er etwa 3 Tage vor Weihnachten zwei seiner älteren Schwestern in ihrem Zimmer dabei, wie sie heimlich zwei für sie bestimmte Geschenke auspackte. Nachdem sie hineingesehen hatten, packten seine Schwestern sie wieder ein. Robs Schwestern sagten zu ihm, wenn du es Mama nicht verrätst, zeigen wir dir, wie es geht. Irgendwann gab er der Versuchung nach, zumal unter dem Weihnachtsbaum ein Paket in der Größe eines Basketballs lag, auf dem sein Name stand. Das Geschenk fühlte sich jedoch seltsam leicht an, als er es heimlich in sein Zimmer trug. Er öffnete das Paket ganz vorsichtig, doch es war nichts drin, außer einem Zettel. Darauf stand: Ich weiß, was du tust. Verdirb dir nicht dein Weihnachten. Ich hab dich lieb, Mama. Das war ihm eine Lehre und setzte seiner Karriere als Geschenkespion ein Ende. Denken Sie an Erinnerungen, die schöne Dekoration, die engelsgleichen Klänge und die unvergesslichen Gerüche, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an Weihnachten denken. Noch schöner sind die Erinnerungen an die Heiligkeit von Weihnachten, die viele von uns seit der Kindheit im Herzen tragen. Denn zu Weihnachten feiern wir die Geburt unseres Erretters. Diese heiligen Gefühle bleiben immer bei uns. Wir verspüren sie jedes Mal, wenn wir über die kleine Krippe in Bethlehem nachdenken, wo sich Prophezeiungen aus vielen Jahrhunderten unter einem sternenklaren Nachthimmel erfüllten, als unser Erretter und Erlöser, als König der Könige und Herr der Herren zur Welt kam. Manchmal wird gesagt, Weihnachten sei etwas für Kinder, aber sind wir im Herzen nicht alle Kinder? Eines Tages machte eine Mutter mit ihrer 9-jährigen Tochter ein paar Besorgungen für Weihnachten. Als sie durch die Schmuckabteilung eines Kaufhauses eilten, fiel dem Mädchen ein riesiges Plakat auf, das über einer Vitrine hing. In großen roten Buchstaben stand auf dem Plakat: Das Geschenk, das nicht aufhört zu schenken. Das Mädchen las das Schild, dachte einen Moment darüber nach und lächelte. Stolz sagte sie zu ihrer Mutter: Mama, ich weiß, was das Geschenk ist, das nicht aufhört zu schenken. Ja, was denn? Fragte die Mutter, während sie durch die Menge hasteten. Die Tochter verkündete ganz unschuldig: Es ist Jesus. Ihre Mutter entgegnete ihr fälschlicherweise: Nein, Schatz, es sind Diamanten.
Jesaja
erinnert uns daran, dass kleine Kinder uns hüten können. Mit einer Suchmaschine fand ich im Internet tausende Artikel, die mit dem Slogan „Das Geschenk, das nicht aufhört zu schenken“ beworben werden. Ganz gleich, wie sehr wir uns darum bemühen, kein materielles Geschenk, das wir geben, wird ewig halten. Dem möchte ich eine schöne Weihnachtserinnerung an zwei Menschen gegenüberstellen, die, soweit ich weiß, nie aufgehört haben zu geben. Ich spreche von meinen Eltern, Aldo und Eleanor Harmon. In einem Jahr hatte es in unserer kleinen Stadt viel geschneit, aber das hielt mein Vater nicht davon ab, sich mit unserer Familie auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum zu begeben. Als der Baum zu Hause war und fest im Baumständer stand, wurden die Zweige liebevoll mit Lichtern, einem Engel, Dekoration und Lametta geschmückt. Unser bescheidenes Zuhause war nun bereit. Weihnachten konnte kommen. Die Spielzeugkataloge kamen mit der Post an und meine Geschwister und ich blätterten aufgeregt darin und träumten von Weihnachtsgeschenken. Der Duft von Lebkuchen und Obstkuchen erfüllte unser Haus und die Dezembertage vergingen auf dem Adventskalender nur langsam. Wir legten Nachbarn Überraschungen vor die Tür und versuchten, für Familien da zu sein, die ein wenig Weihnachtsstimmung gebrauchen konnten. Jeden Abend, nachdem ich ins Bett gegangen war, verbrachte meine Mutter eine sehr lange Zeit in ihrem Schlafzimmer. Alles, was ich hören konnte, war das Geräusch ihrer Nähmaschine. Sie nähte ohnehin schon so viel Kleidung für uns, dass ich nicht viel darüber nachdachte. Kurz vor Weihnachten war meine Mutter völlig erschöpft. Am Tag vor Weihnachten lag sie krank im Bett. Als der Arzt meinem Vater sagte, dass sie mindestens eine Woche im Bett bleiben müsse, machte ich mir Sorgen, war aber auch sehr enttäuscht. Wie sollte Weihnachten nur ohne meine Mutter stattfinden? Wie konnte es sich überhaupt wie Weihnachten anfühlen? Und wer würde eigentlich das Weihnachtsessen zubereiten? Mein Vater pflegte meine Mutter fürsorglich und ihm wurde klar, dass er nun das Weihnachtsessen bereiten müsste. Auch das bereitete mir Sorgen. Er war zwar ein sehr kluger und begabter Mann, doch kein sehr guter Koch. Heiligabend ging ich auf die Knie und betete, meine Mutter möge durch ein Wunder geheilt werden. Und unsere Familie möge sich wie immer am Weihnachtsmorgen um den Weihnachtsbaum versammeln können. Die Enttäuschung war groß, als unsere liebe Mutter am Weihnachtsmorgen noch immer sehr krank im Bett lag. Als wir unsere Geschenke öffneten, war ich überrascht, dass mein besonderes Geschenk handgefertigte Puppenkleider waren, die meine Mutter in diesen vielen langen Nächten im Dezember für mich genäht hatte. Ich konnte es kaum erwarten, zu ihr zu laufen und ihr um den Hals zu fallen. Ein so großes Opfer hatte sie für mich gebracht. Mein lieber Vater unternahm alles Mögliche, damit sich Weihnachten in jenem Jahr so normal anfühlen konnte, wie es ohne meine Mutter eben ging. Und das gelang ihm auch. Nach dem Abendessen schlief er im Stuhl neben dem Kamin ein. Und ich spielte mit meinen Geschwistern und meiner Puppe und ihren neuen Kleidungsstücken. Meine liebe Mutter erholte sich nach viel Ruhe und alles war wieder in Ordnung. Doch in meinem Leben waren meine Eltern für mich wie ein Geschenk, das nicht aufhört zu schenken. Denken wir einen Moment darüber nach. Wäre ein Geschenk, das nie aufhört zu schenken, nicht ein perfektes Geschenk? Erstens würde ein perfektes Geschenk etwas über denjenigen aussagen, der es macht. Zweitens würde es etwas über die Bedürfnisse dessen aussagen, der es bekommt. Und außerdem würde es, wenn es wirklich das perfekte Geschenk wäre, seinen Wert nicht nur durch alle Zeiten hindurch behalten, sondern sogar für immer. Erfüllt nicht unser geliebter Erretter der Welt, diese drei Anforderungen? Sagt das Geschenk der Geburt, des Wirkens und des Sühnopfers Jesu Christi etwas über den aus, der das Geschenk macht? Natürlich. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Unser Vater im Himmel hat seinen Sohn aus reiner Liebe zu uns, seinen Kindern, geopfert. Zeigt das Geschenk, das Jesus ist, dass unser Vater im Himmel genau wusste, was wir brauchten? Nochmals ein klares Ja. Wir sind von Natur aus gefallen und wir brauchen dringend einen Erretter und Erlöser. Nephi hat gesagt, Jesus Christus tut nichts, was nicht der Welt zum Nutzen ist, denn er liebt die Welt. Und zur letzten Anforderung an das perfekte Geschenk, es muss seinen Wert für immer behalten. Im Buch Mormon erfahren wir ausdrücklich, dass das Sühnopfer Jesu Christi unbegrenzt und ewig ist. Erinnern Sie sich an das Plakat aus der Schmuckabteilung? Dieses kleine Mädchen wusste intuitiv, was das wahre Geschenk ist. In dieser finsteren Welt schauen wir über Juwelen hinweg auf das Licht der Welt. Der Herr selbst hat gesagt, darum haltet euer Licht hoch, damit es der Welt leuchte. Siehe, ich bin das Licht, das ihr hochhalten sollt. Ich bin das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Ich bezeuge, dass Jesus Christus das perfekte Geschenk ist. Das Geschenk, das nicht aufhört zu schenken. Mögen wir alle diese Wahrheit in unserem Herzen bewahren, in dieser Weihnachtszeit und für immer. Er lebt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Auch ich mag diese Zeit im Jahr sehr, wenn wir als Familie und Freunde zusammenfinden, um an die Geburt unseres Erretters Jesus Christus zu denken und um unsere Dankbarkeit für sein Leben und sein unbegrenztes Sündopfer zu zeigen. Mir gefällt, dass uns jetzt überall so vieles auf diese besondere Zeit im Jahr aufmerksam macht. Und ich spüre auch immer noch die Aufregung und Vorfreude, die ich als Kind zur Weihnachtszeit empfunden habe, ob nun im frostigen England oder im brütend heißen Arabien. So wie viele andere habe ich mich letzte Woche mit der Weihnachtsbaumbeleuchtung abgeplagt und verzweifelt die eine Birne gesucht, die die ganze Kette am Leuchten hinderte. Wenn diese Birne dann endlich gefunden und ausgetauscht war, ging das Licht an und ich spürte Erleichterung und auch Freude über so einen kleinen Sieg. In der Vorweihnachtszeit sitze ich besonders gern vor unserem Weihnachtsbaum, während alle anderen Lampen ausgeschaltet sind. Dann lasse ich meinen Blick unscharf werden und schaue den Baum mit den vielen kleinen weißen Lichtern an. Wenn mein Blick unscharf ist, leuchtet jede Lampe noch heller und das Licht wird weicher, wenn es von den glänzenden roten Kugeln reflektiert wird. Das sieht einfach zauberhaft aus. Oft laufen dann im Hintergrund Lieder, in denen es heißt: Freu dich, o Welt, der Herr erschien, oder sein Name soll heißen Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater, des Friedens Fürst. Wenn ich so meinen Blick auf die Lichter abwechselnd scharf und unscharf werden lasse, denke ich einmal mehr an die göttliche Mission unseres Erretters, die mir in diesen stillen Momenten ganz besonders bewusst wird. Er hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich denke über die heilige Nacht nach, in der er geboren wurde, und bin voller Dankbarkeit für die Freude, die Hoffnung und die Liebe, die der Vater uns geschenkt hat, als er seinen einzig gezeugten Sohn auf die Erde schickte. Solche ruhigen Momente, in denen man meditiert und nachdenkt, können im Vorweihnachtstrubel oft viel zu kurz kommen. Im Dezember gibt es Weihnachtsfeiern und Konzerte, man trifft sich und macht Geschenke. Der Kalender füllt sich und manchmal rauben uns unsere Erwartungen an uns selbst etwas von der Freude an der Weihnachtszeit, anstatt diese zu vergrößern. Präsident Nelsons Rat hat daher große Bedeutung. Die Freude, die wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebensumständen und vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben den Blick richten. Wenn wir Gottes Plan der Erlösung und Jesus Christus und sein Evangelium in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen, können wir Freude verspüren, ganz gleich, was in unserem Leben geschieht oder nicht geschieht. Freude kommt von Christus und durch ihn. Er ist die Quelle aller Freude. Ende des Zitats. Jetzt ist die beste Gelegenheit, gebeterfüllt zu überlegen, worauf wir unseren Blick richten. Was erhoffen Sie sich von dieser Weihnachtszeit? Welche aufrichtigen Wünsche hegen Sie für sich selbst und Ihre Lieben, wenn Sie sich am heiligsten aller Tage versammeln? In 2,5 Wochen ist Heiligabend. Schauen Sie, was in den kommenden 2,5 Wochen alles in Ihrem Kalender steht. Vielleicht lassen Ihnen die vielen Termine und das, was Sie alles machen müssen, gar keine Luft mehr. Ist Ihr Kalender zu voll? Bereiten Ihnen bestimmte Bräuche und Erwartungen aus Ihrer Heimat unnötig Stress und halten Sie davon ab, die Freude über die Geburt Christi zu empfangen und darüber nachzudenken? Wie können Sie Ihren Kalender dieses Jahr entlasten und für das nächste Weihnachtsfest besser planen? Wir müssen aufpassen, dass wir aus lauter Eifer allzu viel zu erledigen nicht so in Eile und erschöpft sind, dass wir den Blick auf diese Zeit verlieren und nicht mehr in der Lage sind, im übertragenen Sinn an der Krippe zu knien, den neugeborenen König anzubeten und ihm unser ganz persönliches Geschenk zu überreichen. Junge Mütter und alle anderen, wird Ihnen alles zu viel? Worauf richten Sie Ihren Blick? Vielleicht verschicken Sie dieses Jahr keine Weihnachtskarten oder verwerfen ein paar Ideen aus dem Internet, die Sie eigentlich gerne umsetzen wollten. Die Zeit oder das Geld, das Sie dafür investieren müssten, beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, Ihren Blick auf den Erretter zu richten und die Weihnachtsfreude zu empfinden, die er uns schenkt. junge Väter und alle anderen. Worauf richten Sie Ihren Blick? Vielleicht feiern Sie dieses Jahr Weihnachten mit weniger Aufwand, mit mehr selbstgemachten Geschenken. Oder Ihr Geschenk ist eine gute Tat, weil das, was Sie gerne hätten, zu viel Stress und Kosten verursacht, oft auch unnötig ist und Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihren Blick auf den Erretter zu richten und seinen Weihnachtsfrieden zu spüren. Der Dienst im Tempel kann in der Weihnachtszeit besonders erfüllend sein. Der Tempel rückt unseren Blick wieder zurecht, vergrößert unsere Freude und vereint Familien hier und auf der anderen Seite des Schleiers. Vielleicht wollen Sie ja lieber in den Tempel gehen und dafür einen anderen Termin absagen, der Ihnen nicht die weihnachtliche Ruhe verschafft, die Sie sich so wünschen. Diese heiligen Handlungen, der Friede und die Macht des Priestertums, die Sie für alle bereithalten, die Sie zu schätzen wissen, sind nur möglich durch den einzig gezeugten Sohn des Vaters, dieses Lamm, das geschlachtet wurde seit der Erschaffung der Welt und dessen Geburt wir jetzt feiern. Lassen Sie uns jetzt in der Vorweihnachtszeit mehr von dem tun, was wichtig ist, und viel weniger von dem, was unwichtig ist. Versuchen wir, das zu tun, was auch Jesus von Nazareth getan hat. Die Traurigen aufrichten, diejenigen heilen, die ein gebrochenes Herz haben, die Gefangenen besuchen, die Hungrigen speisen, die Nackten kleiden und denen eine Stimme geben, die keine Stimme haben, die abseits stehen, die vergessen oder verachtet werden. Denjenigen von Ihnen, für die dieses Weihnachtsfest schwierig wird, sage ich, mögen Sie die Liebe des Erretters finden, die als Geschenk einzig für Sie bestimmt ist. Viele erleben gerade den Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren, weil er krank oder schon alt ist oder einen schrecklichen Unfall hatte. Viele denken an einen Verlust zurück, den sie um die Weihnachtszeit erlitten haben, und jetzt flammt dieser Schmerz wieder auf. Einige sind traurig wegen der Entscheidungen, die Menschen, die ihnen nahestehen, gerade treffen. Andere sind einsam, haben keine Angehörigen, machen eine unruhige Zeit durch oder ihnen steht aus anderen Gründen ein Weihnachtsfest bevor, das ganz anders ist als früher. Glauben Sie daran, dass diese Weihnachtszeit ein besonderes Geschenk für Sie bereithält. Schaffen Sie sich ruhige, stille Momente, in denen Sie nachdenken, beten und die liebevolle Güte des einen spüren können, dessen Geburt Freude im Leben eines jeden Menschen ermöglicht. Es ist verheißen, dass eines Tages der Tod nicht mehr sein wird. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Nehmen Sie sich Zeit für Stille, zum Durchatmen und zum Staunen. Schauen Sie gen Himmel. Richten Sie Ihren Blick auf das große Geschenk des Herrn, das Wissen, wer Sie wirklich sind, die Gewissheit, dass Prüfungen vorübergehen und dass die Freude hier erst der Anfang der bevorstehenden Freude ist. Denken Sie daran, die Freude, die wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebensumständen und vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben den Blick richten. Und nun möchte ich euch anempfehlen, diesen Jesus zu suchen, von dem die Propheten und Apostel geschrieben haben, damit die Gnade Gottes des Vaters und auch des Herrn Jesus Christus und der Heilige Geist, der von ihnen Zeugnis gibt, in euch seien und verbleiben, immer da, damit wir sagen können, Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren, o lasset uns anbeten, den König, den Herrn, im Namen Jesu Christi. Amen.
Good evening, my dear brothers and sisters.
Guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern. Es ist mir eine große Freude, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen, da wir das herrlichste Ereignis der Menschheitsgeschichte feiern. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen. Die Geburt Christi, sein Leben und sein Sühnopfer sind ein Geschenk unseres Vaters im Himmel an uns alle. Die Adventszeit erfüllt uns mit Freude, denn wir feiern die Geburt des Heilands. Die fortwährende und endlose Liebe Gottes scheint uns mehr als sonst zu durchdringen. Das hilft uns, unser Herz, unserer Familie, unseren Freunden und Nachbarn zuzuwenden und gegenüber all denen empfindsamer zu sein, die sich allein oder einsam fühlen oder die Trost und Frieden brauchen. Im Lukas-Evangelium werden Ereignisse im Zusammenhang mit der Geburt Jesu geschildert. Schon immer haben mich an diesen Schilderungen die verschiedenartigen Menschen beeindruckt, denen in ihrer jeweiligen Lage Trost und Frieden geschenkt wurde. Beispielsweise schickte unser liebevoller Vater im Himmel des Nachts Engel zu den gesellschaftlich isolierten Hirten, damit sie ihnen die Geburt des Sohnes Gottes verkündigten. Die Hirten wiederum suchten dann Maria und Josef auf, die sich weit weg von ihrem Zuhause in Galiläa um ihr Neugeborenes kümmerten. Es war kein bloßer Zufall, dass Josef und Maria sich auf den langen Weg von Nazareth nach Bethlehem machten, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Schon seit Jahrhunderten hatten Propheten vorhergesagt, dass der Retter der Welt in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren werden würde. Wir sehen, dass unser Vater im Himmel sich sämtlicher Einzelheiten bewusst war, die mit der Geburt seines einzig gezeugten Sohnes einhergingen und auf sie hingewirkt hat. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Den Hirten auf dem Feld erschien eine Engelsschar. Die Hirten wiederum suchten Maria und Josef auf. Wenn ich über die sozialen Verhältnisse der Hirten und des jungen Paares nachdenke, frage ich mich, inwiefern ihnen allen durch diese Erlebnisse Trost, Frieden und Freude geschenkt wurden. Durch den Besuch der Engel erhielten die Hirten vielleicht die tröstliche und für sie wichtige Zusicherung, dass Gott sie kannte und sie ihm wertvoll waren, und er sie daher als die ersten Zeugen des neugeborenen Lammes Gottes erwählt hatte. Maria und Josef wurde von den Hirten vielleicht der bitter nötige Trost gebracht, dass nun auch andere Menschen von dem göttlichen Wunder wussten, das sie miterlebten. Gewiss gibt es unter uns neuzeitliche Hirtinnen und Hirten, die spät in der Nacht und bis zum frühen Morgen arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Hierzu gehören beispielsweise Sicherheitskräfte, Krankenhaus- und Notfallpersonal, Mitarbeiter an Tankstellen, die rund um die Uhr geöffnet haben, und Nachrichtenteams. Manchmal fühlen sich Menschen, die Nachtschicht arbeiten, vielleicht ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Miteinander derer, die reguläre Arbeitszeiten haben. Darüber hinaus gibt es auch heutzutage Josefs und Marias, die ihre Heimat verlassen und versuchen, sich an neue Lebensumstände anzupassen. Wichtige Feier- und Gedenktage wie Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten und Todestage geben ihnen dabei Halt. Weihnachten steht vor der Tür und ich frage mich, ob wir vielleicht mehr wie die Engelschar werden und neuzeitliche Hirten aufsuchen können, um ihnen die gute Nachricht von Christus, Frieden und Trost zu bringen. Vielleicht können wir auch mehr wie die Hirten werden und dem Aufruf folgen, die neuzeitlichen Josefs und Marias in unserer Nachbarschaft und unserem Umfeld zu besuchen und ihnen Gutes zu tun. So könnten wir ihnen die Gewissheit geben, dass Gott sie liebt, auf sie Acht gibt und für sie sorgt. Meine Familie und ich haben selbst den Trost und Frieden verspürt, den eine neuzeitliche Engelschar bringen kann. Heute Abend möchte ich über eines dieser Erlebnisse sprechen. 2003 zogen wir von unserem Heimatland nach Utah. In jenem Winter gab es in Utah einen der größten Schneestürme seit langem. Wir waren zwischen Palmen und Sandstränden aufgewachsen. Ein Unwetter wie dieses hatten wir noch nie erlebt. Unser Haus lag an der Ecke eines Hügels in Bountiful und es gab dort einen sehr langen Bürgersteig. Als es zu schneien begann, räumte meine Frau tapfer die Einfahrt und die Bürgersteige. Ich selbst hatte mir ein paar Tage zuvor das Handgelenk gebrochen, als ich einen unserer Nachbarn besuchen wollte und auf der vereisten Zufahrt ausgerutscht war. Dieser Unfall machte eine Operation notwendig und ich hatte monatelang einen großen Gipsarm. Als meine liebe Frau das erste Mal in ihrem Leben Schnee räumte, wusste sie leider nicht, dass sie bei der Schneefräse den Auswurf auf die andere Seite stecken musste, nachdem sie die Hälfte der Auffahrt geräumt hatte. Als sie die andere Hälfte räumen wollte, landete der Schnee geradewegs wieder auf der frisch geräumten Seite. Sie räumte den Schnee hin und her ohne Erfolg. Was für ein Chaos! Da sie sich so lange in der Kälte aufgehalten hatte, bekam sie eine beidseitige Ohrenentzündung und konnte 2 Monate lang fast nichts hören. Zur selben Zeit verletzte sich mein 16-jähriger Sohn beim Schlittenfahren am Rücken und musste im Bett bleiben, damit seine Verletzung heilen konnte. Da waren wir also ans Bett gefesselt, taub, eingegipst und außerdem war uns eiskalt. Ich bin sicher, wir waren ein imposanter Anblick für unsere Nachbarn. An einem kalten Morgen gegen 5 Uhr früh schreckte ich hoch. Vor meinem Fenster war das Geräusch einer Schneefräse zu hören. Ich schaute aus dem Fenster und sah meinen Nachbarn von der anderen Straßenseite, Bruder Blaine Williams, der auch heute Abend mit seiner lieben Frau Peggy hier ist. Der fast 70-Jährige hatte sein warmes und gemütliches Zuhause verlassen und räumte ohne ein Wort unsere Einfahrt und unseren Bürgersteig, da er wusste, dass wir es nicht selbst tun konnten. Auf die gleiche ruhige und schlichte Art und Weise tauchte ein anderer Freund, Bruder Daniel Almeida, bei uns zu Hause auf. Er kam, um mich nach Salt Lake City zur Arbeit zu fahren, da ich mit meinem äußerst lästigen Gipsarm nicht selbst fahren konnte. Freundlich und still halfen sie jeden Morgen aus, bis die gesamte Familie wieder genesen war und wir uns wieder selbst um alles kümmern konnten. In jener kalten Weihnachtszeit im Jahr 2003 wurden uns diese engelsgleichen Männer genauso gesandt, wie die dienenden Engel den demütigen Hirten gesandt worden waren. Diese beiden Männer folgten dem Beispiel unseres Erretters und stellten unsere Bedürfnisse über ihre eigenen. Liebe Brüder und Schwestern, das Leben des Erretters war das vollkommene Beispiel für Liebe und Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Er vergaß sich selbst immer für andere. Sein selbstloses Handeln zeigte sich in allem, was er Tag für Tag tat, und war nicht auf eine bestimmte Jahreszeit oder einen bestimmten Feiertag beschränkt. Wenn wir unser Herz anderen Menschen zuwenden, wie es der Retter getan hat, verheiße ich Ihnen, dass wir die Bedeutung von Weihnachten noch deutlicher erleben können. Wenn wir das tun, kann ich Ihnen versichern, dass Sie zahllose Möglichkeiten finden werden, denen, die uns brauchen, still und freundlich etwas von uns zu geben. Auf diese Weise lernen wir den Erretter besser kennen und finden für uns selbst Frieden auf Erden sowie Wohlwollen für unsere Mitmenschen. Davon hängt in hohem Maße ab, wie viel Liebe, Frieden und neue Kraft wir spüren und an andere weitergeben können. Mögen wir in die Fußstapfen des Erretters treten und dabei stets auf den Klang der Sandalen an seinen Füßen achten und nach der verlässlichen Hand des Zimmermanns greifen. Wenn wir in allem, was wir tun, nach dem Erretter suchen, dauert die Weihnachtszeit nicht nur ein paar Tage, sondern Herz und Sinn werden davon durchdrungen. Die zu Weihnachten empfundene Freude und Liebe wird uns immer nah sein. Ich bezeuge, dass Jesus Christus, das Kindlein, das zu Bethlehem geboren wurde, tatsächlich der Erretter und Erlöser der Welt ist. Frohe Weihnachten Ihnen allen. Das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
We express appreciation.
Wir danken dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Weihnachtsmusik, die unser Herz erfüllt hat. Ebenso danken wir den Sprechern an diesem Abend sowie allen anderen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen dieser Andacht beigetragen haben. Zu Beginn dieser besinnlichen Zeit beten wir darum, dass ein jeder von Ihnen den segensreichen Frieden und die Hoffnung erfahren möge, die sich durch die erlösende Liebe unseres Erretters kundtun. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Im Stroh in der Krippe«. Der Schlusssprecher bei dieser Andacht ist Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach den Worten von Präsident Oaks singt der Chor »Stille Nacht, heilige Nacht«. Auf ein Signal des Dirigenten stimmen die Anwesenden in die dritte Strophe mit ein. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Michelle Craig, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Thank you.
In der Weihnachtszeit feiert die ganze christliche Welt die Geburt Jesu Christi, des Fürsten des Friedens. Wir alle jubeln, wenn der Engel diese Geburt verkündet. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Ein schönes Beispiel dafür, wie Christen den Erlöser ehren, finden wir in den Worten, die Charles Dickens für seine Kinder verfasst hat. Meine lieben Kinder, es liegt mir sehr am Herzen, dass ihr etwas über die Geschichte Jesu Christi wisst. Denn jeder sollte von ihm wissen. Es gibt niemanden, der so gut, so freundlich und so sanft war und so voller Erbarmen für alle Menschen, die etwas falsch gemacht haben. So leitet Dickens sein Buch ein. Und er beendet es mit den Worten: Denkt daran, Christ zu sein bedeutet, immer Gutes zu tun, auch denen, die uns Unrecht tun. Christ zu sein bedeutet, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben und alle Menschen so zu behandeln, wie wir von ihnen behandelt werden möchten. Christ zu sein bedeutet, sanftmütig, barmherzig und versöhnlich zu sein, doch diese Eigenschaften still im Herzen zu tragen und sich ihrer nie zu rühmen, ebenso wenig wie unserer Gebete oder unserer Liebe zu Gott. Hingegen immer zu zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir demutsvoll versuchen, stets das Richtige zu tun. Wenn wir dies tun, an das Leben und die Lehren unseres Herrn Jesus Christus denken und versuchen, demgemäß zu handeln, können wir voll Zuversicht hoffen, dass Gott uns unsere Sünden und Fehler vergibt und uns ermöglicht, in Frieden zu leben und zu sterben. Wie Dickens schrieb, führen uns das Leben und die Lehren unseres Herrn Jesus Christus zum Frieden. Der Apostel Paulus bezeichnete die Lehren unseres Erlösers als das Evangelium des Friedens. Der Begriff Frieden hat in den Heiligen Schriften viele verschiedene Bedeutungen. Als Jesus sprach, Friede sei mit euch, beschrieb er offenbar die Art von Frieden, der der Prophet Jesaja so erklärt: Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Diese Prophezeiung hat der Erlöser erfüllt. Er hat erklärt: Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In seinen letzten Anweisungen an seine Apostel sagte der Herr Jesus Christus: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Bald darauf, als er zu den Rechtschaffenen in der neuen Welt kam, zitierte der Erlöser folgende Worte Jesajas: Und alle deine Kinder werden vom Herrn belehrt werden, und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Was unser Erlöser über den Frieden im Leben eines jeden Menschen gesagt hat, gilt ebenso für den Frieden in der Familie, den Frieden in einem Land und den Frieden in der Welt. Der Erlöser und seine Apostel hatten nur ein einziges Rezept, wie der Weltfriede erlangt werden kann: die persönliche Rechtschaffenheit. Sie wandten sich nicht gegen die Herrschaft Roms oder das Regime der Tyrannen vor Ort. Sie predigten die persönliche Rechtschaffenheit und lehrten, dass die Kinder Gottes ihre Feinde lieben und mit allen Menschen Frieden halten sollten. Kriege und Konflikte sind das Ergebnis von Schlechtigkeit. Friede wird durch Rechtschaffenheit bewirkt. Die Segnungen des Evangeliums sind allumfassend, ebenso wie die Formel für den Frieden: Haltet die Gebote Gottes. Präsident Howard W. Hunter hat deutlich gemacht: Der Friede, nach dem die Welt sich sehnt, ist eine Zeit ausgesetzter Feindschaften. Die Menschen erkennen jedoch nicht, dass Friede ein Zustand ist, den man nur unter den von Gott festgelegten Bedingungen erlangt und auf keine andere Weise. Wenn wir auf die Menschen und die Methoden der Welt blicken, finden wir Aufruhr und Verwirrung. Wenn wir uns aber Gott zuwenden, finden wir Frieden für die ruhelose Seele. Dieser Friede behütet uns vor dem Aufruhr in der Welt. In neuzeitlicher Offenbarung ist zu lesen, sondern lernt, dass derjenige, der die Werke der Rechtschaffenheit tut, seinen Lohn empfangen wird, nämlich Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt. Unser Erlöser hat uns Frieden verheißen, und Friede ist unser Ziel. Dieser verheißene Friede ist das Gefühl von Wohlbefinden und Gelassenheit, das sich einstellt, wenn wir Gottes Gebote halten. Präsident Spencer W. Kimball sagte dazu: Friede ist die Frucht der Rechtschaffenheit. Er kann nicht mit Geld gekauft, weder gehandelt noch getauscht werden. Man muss ihn sich verdienen. Wir singen: Süß ist der Friede, den das Evangelium bringt. Ein anderes schönes Lied ist wie ein gesungenes Gebet: Lass Frieden sein auf Erden, lass ihn mit mir beginnen. Es kann keinen Frieden zwischen den Nationen geben, wenn die Menschen, die ihnen angehören, nicht umfassende Rechtschaffenheit erreichen. Während der Wirren des Zweiten Weltkriegs stellte Elder John A. Widsoe fest: Ein friedliches Zusammenleben kann man nur erreichen, indem man die Menschen lehrt, den Frieden zu lieben und selbst Frieden zu schaffen. Nach dieser Lehre von Christus und seiner Kirche hält jeder Mensch selbst den Frieden der Welt in Händen. Das macht mich für den Frieden in der Welt verantwortlich. Und es macht einen jeden von Ihnen für den Frieden in der Welt verantwortlich. Man kann die Verantwortung nicht auf jemand anderen abwälzen. Etwa 30 Jahre später fasste eine weitere Generalautorität, Eldred G. Smith, dieselbe Wahrheit in Worte: Wenn jeder Mensch in sich Frieden hätte, dann gäbe es Frieden in jeder Familie. Wenn es Frieden in jeder Familie gibt, so wird Frieden im Land herrschen. Wenn es in den Ländern Frieden gibt, wird auf der ganzen Welt Frieden herrschen. Wir wollen deshalb nicht nur singen: Lass Frieden sein auf Erden, lass ihn mit mir beginnen, sondern dies auch wirklich so meinen. Machen wir es zu unserem Ziel. Eine meiner liebsten Weihnachtsgeschichten stand vor über 30 Jahren in den Deseret News. Darin ging es um ein 11-jähriges Mädchen, das Angst hatte, ein heiß ersehntes Geschenk nicht zu bekommen. Doch dann lernte es, welche Bedeutung Weihnachtsgeschenke eigentlich haben, und empfand Frieden. Ich erzähle das jetzt besonders für die Kinder und Jugendlichen. Ein 11-jähriges Mädchen war traurig, weil es die neue Puppe nicht bekommen hatte, die es sich schon so lange wünschte. Die Mutter versuchte, ihre Tochter zu trösten und sagte: Du bist doch schon zu alt für sowas. Das Mädchen fragte sich, ob es wirklich schon zu alt für Weihnachten war. Der Vater erklärte seiner Tochter: Mein lieber kleiner Schatz, älter werden bedeutet viel Kummer, aber auch Freude. Nein, mein Kind, du bist nicht zu alt für Weihnachten. Aber etwas viel Wichtigeres geschieht gerade. Du wirst nun alt genug zu erkennen, dass vieles eine tiefere und wichtigere Bedeutung hat, als dass ein Kind sie verstehen kann. Du hast gehört, dass wir Weihnachtsgeschenke machen, weil die Hirten und Weisen auch dem Christuskind Geschenke gebracht haben. Aber jetzt werde ich dir vom wahren ersten Weihnachtsgeschenk erzählen. Der Vater sprach dann von der großen Liebe unseres himmlischen Vaters zu seinem ältesten Sohn, der ihm trotz Bedrängnis und Widerständen treu geblieben war und der ihm sogar geholfen hatte, die Welt zu erschaffen, auf der wir leben. Er erzählte ihr, dass unser Vater im Himmel uns diesen Sohn, den Herrn Jesus Christus, geschenkt hatte, damit er unser Erlöser sein konnte. Dann las er aus dem Buch Mormon vor, dass dieser Sohn vom Himmel herabkommen wird unter die Menschenkinder und in einer irdischen Hülle wohnen wird. Und siehe, er wird Versuchungen erleiden und körperliche Pein, Hunger, Durst und Erschöpfung, selbst mehr als ein Mensch ertragen kann, ohne daran zu sterben. Denn siehe, Blut kommt aus jeder Pore, so groß wird sein Schmerz wegen der Schlechtigkeit und der Greuel seines Volkes sein. Und er wird Jesus Christus heißen, der Sohn Gottes, der Vater des Himmels und der Erde. Dann klappte der Vater des Mädchens das Buch zu und sagte, obwohl unser Vater im Himmel wusste, dass all dies auf seinen geliebten Sohn zukommen würde, hat er ihn in seiner unendlichen Liebe und Weisheit der Welt geschenkt. Und der zweite Teil dieses wunderbaren Geschenks ist, dass Christus, dieser Sohn, der ja auch von all dem wusste, sich selbst bereitwillig hingegeben hat, damit wir das ewige Leben haben können. Jahre später schrieb die Frau, die einmal dieses kleine Mädchen gewesen war, das ist in meiner Erinnerung der erste Weihnachtsabend, an dem ich nicht mit einer neuen Puppe neben mir auf dem Kopfkissen schlafen ging. Ich hatte etwas viel Besseres. Mein Herz war von einem neuen, prickelnden Gefühl des Friedens erfüllt. Ich hatte ein Geschenk gefunden, das nicht kaputt oder verloren gehen würde. Ein Geschenk, für das ich nie zu alt sein konnte, sondern durch das ich mit Gottes Hilfe wachsen würde. Und ich betete, dass auch ich eines Tages selbst Kinder haben würde, denn dann würde ich das Geschenk der Liebe in seiner Gänze erkennen. Ich möchte nun mit den Worten von Präsident Russell M. Nelson schließen, der bei der Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft im letzten Jahr erklärte, Jesus Christus ist Gottes alles übersteigende Gabe, ein Geschenk, das der Vater allen seinen Kindern gemacht hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich bete dafür, dass diese ewige Wahrheit alles bestimmen möge, was wir in dieser Weihnachtszeit tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Oh. Our Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich mit großer Dankbarkeit im Herzen dafür, dass wir heute Abend durch Wort und Musik so wunderbar unterwiesen wurden. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für das Geschenk, deinen Sohn, deinen geliebten Sohn, unseren Erretter und Erlöser, das Licht der Welt, den Fürsten des Friedens. Wir lieben ihn. Wir sind dankbar, zu seinen Jüngern gezählt zu werden. Vater im Himmel, wir beten darum, dass wir alle danach streben mögen, immer an ihn zu denken und ihm nachzufolgen. Dies erbitten wir im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.